Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Forward Thinkers. Mein Name ist Daniel Fürk und ich spreche heute mit Thorsten Albig und Valentine Baumert. Beide kommen von Philip Morris Deutschland. Thorsten ist dort Head of External Affairs und Valentine Executive Government Affairs. Gemeinsam wollen wir in unserem Gespräch herausfinden, warum Unternehmen Verantwortung für demokratische Werte übernehmen sollten, wie das funktionieren kann und warum es gerade in diesen schwierigen, turbulenten Zeiten immer wichtiger wird. An dieser Stelle auch ein wichtiger Hinweis in eigener Sache. In ziemlich genau 4 Wochen findet am 29. und 30. April in München das diesjährige 48 Forward Festival statt. An 2 Tagen werden wir mit vielen, vielen Experten aus der ganzen Welt über die Zukunft sprechen, über demokratische Werte, die Zukunft Europas, Menschenrechte und Cybersecurity. Alle Infos rund um die Veranstaltung findet ihr unter festival.48forward.com. Und ich würde mich freuen, wenn möglichst viele von euch mit an Bord sind.
In an ever-changing world, we need to keep track of what will be next. Forward Thinkers is your 48 Forward podcast to discover the future. We are talking to innovative and creative minds from all over the world to learn more about what they are working on and what they think will change the way we work and live within the next decade. Are you ready to join the ride? Welcome to Forward Thinkers.
Liebe Valentine, lieber Thorsten, ich freue mich sehr, dass ihr heute hier bei mir seid und wir uns ein wenig über Demokratie unterhalten können und rund um die Frage, welche Rolle auch Unternehmen in diesem ganzen Kontext spielen. Erstmal herzlich willkommen.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Ja, die letzten Wochen oder die letzten Monate waren ja durchaus etwas turbulent, wenn wir uns das Thema Demokratie anschauen, wenn nicht sogar die letzten Jahre. Aber ich finde, es hat sich schon deutlich zugespitzt, dass man merkt, es sind immer mehr Menschen unzufrieden mit der Politik. Es gibt immer weniger Vertrauen in Politiker. Generell wird oft der Ruf nach Alternativen, um da direkt mal die AfD anzusprechen, lauter und die Zahlen sind zwar nicht mehr ganz so hoch, glaube ich, aktuell, wie sie schon mal auf dem Höhepunkt waren, aber trotzdem immer noch viel zu hoch. Was glaubt ihr denn, woher kommt denn überhaupt diese Politikverdrossenheit und dieser Glaube daran, dass alle, die im politischen Geschehen heute was zu sagen haben, einfach unfähig sind?
Also bei uns ist es ja so, oder was wir versuchen mit der Wie wir wirklich leben Studie beispielsweise, ist ja genau da anzusetzen und zu gucken, wo liegen eben Gründe dafür empirisch. Und was bei uns sehr auffällig ist, ist, dass man neben diesen ja vor allem rechtspopulistischen Rufen eben vor allem den Populismus unter den Anhängerinnen und Anhängern dieser Bewegung hat. Also was man sehr stark verankert hat, ist eine Ablehnung einer vermeintlichen Elite, sei es im Politischen, also im Moment sind die Rufe vor allem politisch. Es kann auch medial sein, es kann auch eine ökonomische Elite sein. Aber diesen Anti-Elitismus, den haben wir ganz, ganz krass verankert. Gleichzeitig haben wir diesen Gedanken unter den Anhängerinnen und Anhängern der Bewegung, dass sie eigentlich die wahren Demokraten sind. Also wir haben da gar nicht so sehr einen Autoritarismus, sondern sehen viel, viel mehr diesen Gedanken von, wir sind das Volk, wir wollen wieder mehr mitbestimmen. Gleichzeitig eben diesen Vorwurf an eine vermeintlich korrupte politische Elite. Und das heißt, man hat da ja eigentlich ein ganz interessantes Moment, weil wir uns hier heute treffen, weil wir die Bewegung als antidemokratisch empfinden. Man hat aber eben in der Bewegung selbst den Gedanken, nein, nein, wir sind eigentlich die wahren Demokratinnen und Demokraten. Und woran das liegt? Gut, das ist in den Sozialwissenschaften natürlich immer so eine Sache, eine monokausale Begründung gibt's nicht. Es ist ein Zusammenspiel aus ganz, ganz vielen Faktoren. Was man aber natürlich sagen kann, ist, wir haben ganz viele global galaktische Probleme. Es gibt einen Krieg in der Ukraine, der Nahostkonflikt hat sich wieder verschärft. Wir hatten Corona, also ganz viele Faktoren, wo die Leute irgendwie nicht mehr nachvollziehen können, was das direkt mit ihnen zu tun hat. Und darum muss sich politisch gekümmert werden. Gleichzeitig ist eben so ein bisschen aus dem Fokus geraten, dass man sich parallel auch um die Bürgerinnen und Bürger und ihre direkten Probleme, also Schlagloch vor der Haustür, ich kann meine Miete nicht zahlen und so, kümmern muss. Und wir haben sozusagen na gewissermaßen diese Backlash, dass man jetzt in aller Radikalität darauf beharrt, naja, wir leben doch in einer Demokratie, wir sind das Volk, unsere Probleme müssen im Vordergrund stehen. Und ich glaube, das ist in den letzten Jahren eben über diese riesigen Probleme ein bisschen in den Hintergrund geraten. Und dafür ist das jetzt gewissermaßen Na, die Quittung insofern, als dass eben auf eine nicht mehr rationale Art oder nicht mehr vertretbare Art darauf beharrt wird, dass man das Volk ist. Was wir dann eben auch haben, ist so ein verstärkt nationalistisches Verständnis vom Volk. Also, dass man merkt, wir sind nicht nur einfach so begriffen das Volk, sondern wir sind das Nationale, das deutsche Volk. Und da, wenn da eben dann zum Beispiel ökonomische Nöte dazukommen, dann hat man ganz schnell die Bewegung, dass man merkt, Bürgerinnen und Bürger haben das Gefühl, sie stünden in einem Konkurrenzverhältnis meinetwegen mit Flüchtlingen, mit Migrantinnen und Migranten, die dann in einer ökonomisch prekären Situation, in der sie sich befinden, mit ihnen auch noch ins Konkurrenzverhältnis gehen. Also ich glaube, dieses Zusammenspiel aus einerseits im Moment ökonomische Nöte, dann eine lange Entwicklung von, man hat Probleme, die man nicht mehr unbedingt begreifen kann, die führen dazu, dass man im Moment eben dieses populistische, starke Beharren auf wir sind das Volk haben, wir müssen im Zentrum stehen.
Thorsten, du warst lange im Politikgeschäft unterwegs in verschiedensten Rollen. Liegt dieses Elitendenken vielleicht auch ein Stück weit daran, dass die Parteien, wie sie sich so entwickelt haben über die letzten Jahrzehnte, schon sehr unzugänglich sind im Sinne von undurchlässig sind, wenn man denn auch selber politische Verantwortung übernehmen wollen würde?
Ja, das ist die Frage, ob das überhaupt so ist, ne? Also wir haben Wahrnehmungen, die sich tatsächlich verändern. Wir haben Bilder bei Menschen über Politik. Aber wenn ich jetzt eine Politik einer Adenauerzeit mir anschaue oder Parteien einer Adenauerzeit, bin ich sehr skeptisch, ob die nur sehr viel offener für Bevölkerung waren. Du hast einen anderen Blick auf die gehabt, du hast eine andere Bereitschaft, Dinge zu akzeptieren. Du hast zu einer Brandzeit erkennbar eine Politik, die auf Gesellschaft zuging, aber Extremistenerlass war in der Zeit. Also wir erleben eine Wahrnehmungsveränderungen, die nicht zwangsläufig faktenmäßig unterlegt ist. Was wir ganz sicherlich erleben, dass große Volksparteien, die früher auch deswegen Volkspartei waren, weil sie nicht nur viele Wähler hatten oder viele Mitglieder hatten, sondern weil sie in die Zivilgesellschaft über Vereine, über Verbände, über zivilgesellschaftliche Organisationen im weitesten Sinne immer auch reingewirkt haben. Sie waren Teil davon. Du hast in jedem Verein jemanden von der SPD gefunden, jemanden von der CDU gefunden. Du hast es in den Gewerkschaften gefunden. Du hast bei den Kleingärtnern gefunden. Das wird weniger. Das wird weniger, weil die Mitglieder dieser Parteien weniger werden. Wir erleben ganz dramatisch, dass diese Vorfeldarbeit, nicht weil die Partei das oder die Parteien es jetzt irgendwie unnötig erachten. Sie haben einfach nicht mehr das persönliche Potenzial, um das zu tun. Da fehlen schlicht Leute. Leute, die früher für sich als ganz selbstverständlich genommen haben, sich da einzubringen, die bringen sich heute gerne in individuellen Anliegen ein. Also die Straßenbahn vor meiner Tür finde ich gut oder finde ich nicht gut. Das Bauvorhaben finde ich gut oder nicht gut. Ein Kindergarten finde ich gut oder nicht gut. Oder was machen die gerade mit Flüchtlingen? Sind sie zu offen oder sind sie nicht offen genug? Da bringe ich mich ein. Das identifiziere ich als mir bedeutend. Aber zu sagen, ich engagiere mich auch für Themen, die mich selber persönlich gar nicht interessieren, die aber für das Gemeinwesen von Bedeutung sind, nimmt dramatisch ab. Und das merken wir besonders in der Kommunalpolitik. Wir haben Gemeindevertreter und da kriegen die selbst die großen Parteien nicht mehr genügend Kandidaten, um überhaupt in Wahlen gehen zu können. Und da verändert sich ganz dramatisch etwas. Und wenn du sagst, ja, die kümmern sich nicht mehr um mich, dann sagen das ganz oft Menschen, die wahrscheinlich noch gar nicht erlebt haben, dass die sich jemals um sie gekümmert haben, aber die so ein Gefühl haben. Früher wart ihr doch immer da. Früher, ja, und früher war tatsächlich, wurde auch im Verein, weil der Ortsvereinsvorsitzende einer Partei war auch gleichzeitig Schatzmeister im Kegelclub und in der Kirchgemeinde. Und dann hat er jeden Sonntag auch noch auf dem Fußballplatz gestanden. So, das geht verloren. Aber es gibt noch die Erinnerung daran. Also selbst wenn ich selber als 25-Jähriger diese Situation gar nicht wahrgenommen habe, gibt es eine Erinnerung, dass das doch irgendwie so sein müsste. Und wir erleben bei populistischen Parteien, also gerade im Osten, wenn wir uns die AfD anschauen, sehr wohl genau dieses, also wo sind sie stark, wo sie diese Nähe organisieren. Wo sie die Nähe organisieren, wo sie sagen, irgendwie, du bist mit deiner Straße nicht zufrieden, wir kümmern uns drum. So, das ist die typische Ansprache, die früher Volksparteien geleistet haben und die ihnen jetzt nochmal nicht, weil wir sagen, interessieren uns nicht die Leute mit ihren Problemen, sondern weil sie in vielen Bereichen die Organisationskraft nicht mehr haben. Und das ist ein großes Problem, das wir haben. Gerade in Zeiten, die, Martin hat es gesagt, von sehr großen und kaum verstehbaren Krisen bestimmt werden, die alle nicht überhaupt gar nicht monokausal sind. Man sagt, da muss ein Ding verändert werden und schon ist mit dem Klimatal wieder, Klimaproblem wieder gelöst. Da musst du irgendwie mal ein Gespräch führen, dann führen die keinen Krieg mehr, sondern viele, viele sehr schwierige und Menschen in ihrer Komplexität verunsichernde Problemlagen legen sich übereinander. Und in so einer Zeit ist das Bedürfnis nach Erklärung, das Bedürfnis nach auch mal an die Hand genommen zu werden, irgendwie gesagt, so in deinem normalen Leben, da passen wir schon aufeinander auf, da sind wir an deiner Seite, wenn du ein Problem hast, dann sag Bescheid und dann kommt auch jemand, der kümmert sich drum. Und diese großen Probleme, da bist du nicht alleine mit deinem Unverständnis, das ist nicht Zeichen deiner Trotteligkeit, sondern es ist ein Zeichen, dass die einfach sehr groß sind, diese Probleme. Und dafür fehlt an vielen Stellen sind die, das ist ja, das geht auch, glaube ich, jedenfalls nicht über einen Algorithmus, das geht nicht über meine sogenannten Freunde in irgendwelchen Social Media, sondern das geht ganz tatsächlich immer noch und wahrscheinlich immer über echte Menschen, die genau das leisten. Und das fehlt. Das fehlt gerade diesen großen Organisationen. Die können immer noch ganz gut technische Politik machen. Sie können immer noch einen Parteitag machen und Gesetzgebung organisieren. Aber was sie eben nicht mehr so gut können und was Menschen vermissen, ist, dass da jemand in der Nachbarschaft ist, der sagt, ich bin in der Sozialdemokratie, ich bin Sozialdemokrat, ich höre, du hast ein Problem mit einem Bauantrag, mit einem Kindergartenplatz, mit dem Wechsel deiner Kinder auf eine höhere Schule, kann ich dir helfen? Und das sind gar nicht diese ganz komplexen Probleme, aber das sind die Probleme, wo ich dann in der ganzen Komplexität das auch noch löse und irgendwann habe ich so ein Overload, glaube ich, und den merken wir. Und was wäre ein sehr simples Rezept? Du müsstest einfach auch viele Menschen haben, die du rausschicken könntest. Bei uns im Unternehmen hieß es, das sind Field Force, also Leute, die tatsächlich aus der Straße sind, und die fehlen uns. Und das ist auch nicht einfach so zu beseitigen. Also man kann es total verstehen, dass Menschen eine Sehnsucht nach Nähe haben. Man kann es total verstehen, dass sie verunsichert sind über ob all der Dinge, die um sie herum in einer von ihnen erkennbar nicht beeinflussbaren Welt. Das ist ja immer dazu, also das, was mich, wo ich beeinflussen kann und wo jemand da ist, da gibt's keinen. Und dann gibt's die ganz ferne Welt, die mich, wo ich sage, boah, das ist macht mir Sorge. Und das ist dann, wenn ich das wieder mit Anor, um auf den Anfang zurückzukommen, vergleiche mit einer Zeit, tausendfach multipliziert oder tausendfach vergrößert durch die Lupe Social Media. Auch das ist natürlich ein zentraler Unterschied. Ne? Also wahrscheinlich, wenn ich mir eine Kuba-Krise nehme, war die objektive Gefahrenlage global mit Sicherheit nicht geringer als heute mit einem Ukraine-Krieg. Aber es ist nicht so nah an die Menschen herangekommen, weil sie haben es maximal einmal am Abend in der Tagesschau und einmal in einer Zeitung erlebt, aber nicht minütlich in ihren aufploppenden Nachrichten. Und jetzt müssen wir uns selber fragen, es geht sie uns dreien ja am Ende genauso. Das macht schon was mit mir, wenn ich das 100 Mal am Tag lese. Ja, und ich habe immer, war einige Zeit, war auch politisch tätig, auch als Ministerpräsident. Und du hast immer so einen Effekt, wenn du kriegst ja Zuschriften von Menschen. Und in der Regel schreiben dir Menschen nicht, weil sie dich ganz toll finden, sondern weil sie dich für einen Idioten halten. Und wenn du das zulässt, dass das ungefiltert auf deinen Schreibtisch landet, dann hast du dann irgendwann einen Stapel über eine Woche von 40, 50 Zuschriften in so einem normalen Bundesland. Wenn du die am Stück liest, Da musst du schon sehr gefestigt sein, um nach 40 Mal, was für ein Idiot sind Sie denn eigentlich? Und Sie gehören in die Klapse und Menschen wie Sie haben ja gar nichts verloren, um das nicht zu glauben. Deswegen ist immer die einzige Strategie, die dein Büro mit dir dann erlebt, aber auch auf Rat von Leuten, die sich mit sowas auskennen, lesen Sie das nicht. Also geben Sie ihm das nicht ungefiltert. Sagen Sie, die Stimmung ist irgendwie, aber nur so als eine Info. Aber geben Sie um Gottes Willen nicht, damit er mal Volkes Stimme hört, denn das ist nicht Volkes Stimme. Es sind 40 von, in meinem Land, 3 Millionen Einwohnern, die sich geäußert haben. Die anderen schreiben halt nicht. Aber nach 40 Mal, und ab und zu habe ich es dann doch gemacht, und dann schon wenn du 10 gelesen hast, dann hast du irgendwie, ein Gefühl von, das ist aber jetzt übel, was hier passiert. Und die scheinen dich ja echt nicht zu mögen. Und das ist die Wirkung, die mit Social Media, die wir alle quasi jeden Tag zulassen. Und wir haben keinen Filter darüber, keinen, der uns schützt. Kein Büro, das sagt, das ist irrelevant, das müssen sie nicht alles zur Kenntnis nehmen. Das bleibt die eine Krise, es werden nicht auf einmal 100. Und auch das führt natürlich dazu, dass du eine Sehnsucht danach hast, nach Harmonie, eine Sehnsucht nach, es muss wieder alles heil sein, es muss wieder so, wie ich mir in meiner Bilderbuchvorstellung eine Welt vorstelle. Auch das ist komplett verständlich und geht mir am Ende genauso. Also auch ich finde es schöner, wenn ich kuschelig am Kamin und eine Tasse Tee und die Familie ist beisammen und wir reden über die schönen Dinge des Lebens. Und ich verstehe von Soziologie nun gar nicht so viel wie Valentine, aber dieses Gefühl, überrannt zu werden und allein zu sein, so wenn du das geschickt bedienst, dann gibt das eine Tür, durch die Bürgerinnen und Bürger auch bereitwillig gehen und sagen, da gucke ich mich doch mal in diesem Raum um, wo da jemand mir zuruft, kommt zu mir, bei mir sind die Probleme kleiner, die Lösungen sind auch ganz einfach und da gibt es 10 Leute, die da sind.
Vielleicht eine empirische Ergänzung dazu noch, das ist nämlich ganz interessant, zwischen genau diesem Punkt zu unterscheiden, was ist die tatsächliche Bedrohung, also ist das Bedrohungsszenario jetzt ganz empirisch betrachtet tatsächlich so groß und der wahrgenommenen Bedrohung. Und es gibt ja ganz verschiedene Hypothesen darüber, wieso Menschen die AfD beispielsweise wählen. Und eine davon ist ja beispielsweise dieser ökonomische Faktor, also sind das tatsächlich die Arbeitslosen, sind das die tatsächlich materiellen Nöten ausgesetzt sind. Und wenn man sich das anguckt, dann ist das eben genau nicht so. Es sind nicht die tatsächlich Arbeitslosen, sondern es sind die Angst haben, dass ihr Job potenziell bedroht ist von Modernisierungsprozessen oder wovon auch immer. Aber es sind eben vor allem oder ist dieses Segment vor allem in der Bevölkerung, das niemals Arbeitslosengeld in Anspruch nehmen musste, das im Zweifelsfall auch nie den Sozialstaat in Anspruch nehmen musste, die nur denken, naja, vielleicht in naher Zukunft bin ich davon betroffen. Und dieses Segment, das das nur befürchtet, das tendiert am ehesten dazu, dann eben populistische, rechtspopulistische Parteien in dem Fall zu wählen. Das heißt, diese empfundene Bedrohung ist auch da viel, viel größer als die tatsächliche Erfahrung dieser Bedrohung, der man sich ausgesetzt sieht. Also da eher ökonomisch tatsächlich schlechter Gestellte tendieren beispielsweise dazu, eher linke Parteien zu wählen. Also sei es die Linke oder sei es die SPD, weil sie das Gefühl haben, naja, ich bin in dieser Situation, da hilft am ehesten oder diese Parteien setzen sich dafür ein, dass der Sozialstaat so funktioniert, wie ich ihn in Anspruch nehmen muss. Die Bedrohten, die Ängstlichen, die tendieren dann eben eher zu den rechtspopulistischen Parteien.
Warum schlägt denn da das Pendel eigentlich tendenziell immer nach rechts? Also man könnte ja auch sagen, da kommt vielleicht mal irgendwoher eine andere Partei, die eher irgendwo in der Mitte angesiedelt ist und sich auch um die Menschen kümmert und die gleichen Mittel nutzt. Aber es scheint ja irgendwie immer ausgerechnet nach rechts auszuschlagen.
Also ich glaube, das ist auch wieder eine Frage von, wie einfach zu verstehen ist das Lösungsangebot. Und auf der einen Seite sehen wir im Moment sowieso, also Globalisierung mag da eine Rolle spielen, wir sehen global in der westlichen Welt ganz stark diese nationale Rückbesinnung. Also wir hatten das in den USA unter Donald Trump oder haben es da nach wie vor im Rahmen einer America First Politik. Sowas wie der Brexit ist auch darin einzuordnen, dass man eben sagt, man möchte weg von dieser globalen Orientierung zurück auf einen nationalen Gedanken, auf einen nationalen Bezugrahmen, der eben, glaube ich, für viele leichter einzuordnen, zu verstehen ist als Konstrukte wie Europa beispielsweise. Also auf der einen Seite haben wir dieses leichtere identitätsstiftende Merkmal der Nation, was Leute wieder als Bezugsrahmen wahrnehmen wollen. Auch da natürlich in dem Zusammenhang zu dem, was ich eingangs schon gesagt habe, also zu vielen globalen Problemen, die auch nur in einem globalen Kontext verstehbar sind, ist die Nation sozusagen die leichtere Bezugsgröße, die Komplexitätsreduktion, die man dann irgendwie wieder annehmen möchte. Und dann eben auch mit den konkreten oder konkret erfahrbaren Lösungsangeboten, die Parteien haben. Es ist leichter, gegen Flüchtlinge zu sein, als sich mit den Ursachen für Inflation auseinanderzusetzen. Also da auch wieder dieses leichtere Lösungsangebot von rechten Parteien vielleicht als ein Erklärungsansatz. Natürlich kann man sagen, wir beschränken Migration. Das ist eventuell leichter zu verstehen oder einzuordnen erstmal, als was sind die Ursachen für meine Armut? Was sind vielleicht auch noch Ursachen in Deutschland für ein Gefälle zwischen Ost- und Westdeutschland und so? Das ist ja ein viel, viel leichteres Schema, was man da anlegen kann, was natürlich einfach eher rechten Parteien zugutekommt, als dann im mittler oder der politischen Mitte ausgerichteten oder linksorientierten, die eben diese ganzen Probleme in globalen Bezugsrahmen stellen und da eben nicht die einfache monokausale Lösung anbieten.
Ich glaube, man muss auch unterscheiden zwischen, werden die jetzt alle rechtsradikal? Ich glaube, das sind die Wähler und die Menschen, die eine AfD wählen zum Beispiel oder vorstellen können, sie zu wählen, mitnichten. Das sind nicht alles Rechtsradikale. Wir haben in jeder Gesellschaft Menschen, die auch bereit sind, radikales Gedankengut am rechten Rand für gut zu empfinden. Das sind aber stabil und in ganz Europa oder global immer 10-15%. Die hatten wir früher auch in Deutschland. Die haben sich aus mehr in der Form von Political Correctness nicht so gezeigt, weil das Angebot nicht da war. Aber wenn wir nach Europa gucken, es gibt jetzt wenig Gründe zu glauben, dass Deutschland jetzt strukturell dramatisch von Europa abweicht, sehen wir die in Dänemark schon sehr lange, in Niederlanden sehr lange, in Frankreich sehr lange, in UK, in Italien mittlerweile an der Regierung. Also das haben wir stabil. Und dann haben wir aber Menschen, die eine Sehnsucht haben nach einer Nähe und einem einfachen Erkläransatz. Und in der Tat, wie Valentina gesagt hat, das ist ein Dilemma linker Parteien, sind die Konstrukte linker Parteien, auch vieler populistischer linker Parteien, immer etwas komplizierter als die auf der rechten Seite. Wenn dein Narrativ im Kern Fremdheit ist, also Fremde sind Ursache für dein Problem, der andere, die andere ist Ursache für dein Problem. Das ist eine schnellere Ableitung und wird und übrigens nicht erst seit 5 Jahren, sondern das wird auch schon vor der Höhle des Neandertalers nicht ganz anders gewesen sein. Fremdheit ist erstmal, da geht der Alarmglocke hoch. Und wenn ich das bediene und sage so, ich reduziere, was du gerade erlebst, auf, da kommen viele Fremde ins Land, Fremde nehmen dir etwas weg, gehören gar nicht zu uns, das ist sehr leicht abzubilden. Und das kriegen linke Parteien in der Regel, fällt ihnen das schwerer, so zu argumentieren. Da, wo sie es auch mal tun, wie man bei Sarah Wagenknecht durchaus sieht, haben wir auch einen sehr spürbaren und sehr schnellen Zulauf auch in eine solche populistische, also die dann gar nicht mehr genau links, rechts ist, sondern die sich die einzelnen Bausteine einer populistischen Politik aus deren Sicht sehr geschickt zusammensucht und sagt, ich habe sowohl ein linkes Narrativ als auch ein rechtes Narrativ. Die ist gar nicht mehr eine linke Nachfolgepartei, sondern eine populistische Optimierung. Dann sind Leute auch bereit, auch dahin zu gehen. Und diese Ansätze, wenn du sagst, dann seid doch einfach auch populistisch als SPD oder CDU. Geht dann sehr, sehr schnell an den Kern des Selbstverständnisses einer demokratischen Partei, die natürlich für sich in Anspruch nimmt, zu sagen, dass die Menschen, die zu uns kommen, die verursachen Probleme, die verursachen Kosten, aber die sind nicht die Ursache für das, was euch wirklich gerade umtreibt. Viele von euch, gerade im Osten, kennen das nur virtuell und trotzdem haben sie eine Empfindung, dass sie das jeden Tag umtreibt. Also selbst wenn kein Flüchtling da wäre, würde sich eure ökonomische Situation nicht verändern. Die hat ganz andere Ursachen, die sind viel komplexer. als das. Und es fällt dann einem Christdemokraten, einer Sozialdemokratin dann sehr schwer zu sagen, bau dir jetzt mal eine Sperre an der Grenze auf und alles wird gut. Da, wo Sozialdemokraten das tun, in Dänemark haben sie es getan, waren sie standepede erfolgreich. Und es gab auch in Dänemark eine sehr rechte, sehr starke Partei, die genau damit gespielt hat. Und die Sozialdemokratie in Dänemark hat gegenüber ihrer Wählerschaft, die dann auch nicht linker war als die Wählerschaft der Dänischen Volkspartei, hat Narrative übernommen und dann kamen die alle wieder zurück. Aber da ringst du erstmal mit dir über deinen Wesenskern. Was bist du eigentlich? Und linke Parteien sind fast immer internationale oder internationalistische Parteien. Und das steht ihnen dann schon im Weg vor so einer populistischen Antwort. Aber wenn du jetzt Marketing machen würdest, würdest du sagen, Leute, bevor die euch ablösen, ist es besser, ihr zieht die Narrative zu euch rüber. Und holt erstmal eure Wähler wieder zu euch zurück, bevor die da vagabundieren. Und das, da haben wir in Deutschland haben wir noch keine gute Antwort drauf. Also wie könnte so ein Weg sein, ohne dass ich mich selbst verrate?
Jetzt könnte ich sagen, ihr kommt beide von Philip Morris. Ihr habt eigentlich ein ganz anderes Geschäftsmodell. Eigentlich habt ihr jetzt nicht erstmal nichts mit Politik eigentlich zu tun und auch nicht wirklich mit Demokratie im ersten Schritt. Trotzdem setzt ihr euch ja vor allem sehr stark für Demokratie, für demokratische Werte ein. Woher kommt das denn und warum eigentlich?
Hey, wir sind ein weltweit sehr großes Unternehmen. Wir haben so bummelig 90.000 Menschen, die bei uns in Lohn und Brot stehen. Und wenn du global mit 90.000 Menschen unterwegs bist, dann ist der Gedanke, ich denke mir etwas über Nikotin-Nachfolgeprodukte aus und das war's, vielleicht doch ein bisschen schlicht. Und wir haben die klare Überzeugung, das klare Werte-Korsett, wir sind Teil dieser Gesellschaft. Und jetzt gibt es, wenn wir über Demokratie reden, reden wir auch immer über Freiheit, also über eine freiheitliche Gesellschaft. Wir haben... Ja, ich kenne jedenfalls kein historisches Beispiel, wo auch Unternehmen, auch wenn ich nur das Unternehmen, nur die Unternehmung sehe und sage, die kümmert sich erstmal um sonst gar nichts, wo es ihr besser ging in einer unfreiheitlichen Welt als in einer freiheitlichen Welt. Und Freiheit als Grundvoraussetzung von Demokratie oder umgekehrt, da wo Demokratie verloren geht, geht immer auch da gibt es kein anderes Beispiel für, geht Freiheit verloren, und zwar individuelle Freiheit. So als Merkposten für Menschen, die sagen, ich bin bereit, undemokratische Parteien als Zeichen einer Alternative zu wählen. Die Unfreiheit merken diese Menschen immer als erstes, bevor das bei der sogenannten Elite ankommt. Aber Freiheit als Wesenskern einer Gesellschaft, in der du auch unternehmerisch erfolgreich sein kannst, liegt auf der Hand. Und dann kommt aber noch dazu, hast du neben dem Interesse an deinem Business auch noch eine Vorstellung davon, wie eigentlich deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn sie draußen sind, welche Werte sie mitnehmen sollen. Sind die Großteil des Tages, sind wir in so einer Firma. Nicht nur bei uns, sondern in jedem Unternehmen verbringen wir, sagen wir so, 35 bis 40 Stunden die Woche. Und wir sehen für uns schon in der Art, wie wir miteinander umgehen, wie wir zum Beispiel mit Fremdheit umgehen, eine große Verpflichtung zu sagen, die Fremdheit dieser Welt, gibt ja so einen schönen Spruch, wir sind Fremde fast überall oder ich bin Ausländer fast überall. Das ist einer der großen Erfolgsfaktoren dieses Unternehmens. Das ist ein Unternehmen voller Fremdheit. Da allein bei uns in Gräfelfingen Dutzende von Nationen, alle Farben, die wir uns vorstellen können, Sprachen ohne Ende. Deswegen sprechen wir meistens gemeinsam, weil es ist nicht Deutsch, sondern die uns dann gemeinsam am leichtesten fällt, also Englisch. Alle Geschlechter, die wir, wie viel wir auch immer definieren, all das ist bei uns. Und das macht uns stärker. Es macht uns eben nicht schwächer. Man sagt, das wäre besser, wir sähen alle gleich aus, wir würden alle den gleichen Dialekt sprechen und hätten auch alle noch dieselbe Religion. Wäre das Unternehmen mit Garantie ein weniger erfolgreiches Unternehmen. Es nutzt diese Vielfalt, es nutzt die daraus entstehende unterschiedlichen Sichtweisen, Kreativität aus, um an seinen Problemen so zu arbeiten, dass es bessere Lösungen gibt. So, und das übertragen auf eine Gesellschaft, das hätten wir natürlich auch gerne, dass Menschen, wenn sie das bei uns erleben, dass sie dann nicht die Tür zumachen und dann sagen, naja, wenn ich bei denen bin, in Gräfelfingen, dann sind meine fremden Kollegen, das ist eigentlich nur eine Frage meines eigenen auf sie Zugehens, dass sie mir nicht mehr fremd sind. Und ich kann das quasi, ich entscheide, ob Fremdheit da ist und nicht der, der zu mir kommt, sondern die Fremdheit ist ja eine von mir ausgehende Definition, sage ich, beende diese Fremdheit, indem ich dich kennenlerne. Hinter der Firmentüre klappt das, wenn ich rausgehe, ist für mich Fremdheit aber ein ganz erschreckendes Konzept. Darüber diskutieren wir auch in der Firma. Das ist etwas, was wir in ganz vielen Workshops, die wir machen, Fortbildungen, die wir anbieten, wie möchten wir, dass wir miteinander umgehen? So jetzt wäre es übergriffig zu sagen, du hast dich so und so zu engagieren, so und so einzubringen, so und so verhalten in deinem Privatleben. Aber ich habe schon den Glauben, dass das Vorbildmodell, das, was du 8-9 Stunden am Tag erlebst, dass dir einen Impuls gibt zu sagen, naja, da war jetzt einer aus Vietnam und da war jetzt Frankreich und Italien und der ganze arabische Raum und die arbeiten alle zusammen und machen Sorgen dafür, dass ich mein Gehalt bekomme und dass es uns gut geht, der Firma und mir. Vielleicht ist das, was die da draußen sagen, dass alle Probleme der Welt zu reduzieren sind auf Menschen, die vor Kriegen fliehen und jetzt bei uns Unterstützung oder Orte suchen, wo sie sicher sind, dass das vielleicht doch nicht ganz stimmen kann.
Vielleicht, um das auch nochmal zu unterstreichen, was Thorsten mit dem vor allem Wertebasierten, was man als Unternehmen vermitteln möchte und vermitteln kann, zu unterstreichen. Ich finde das immer ganz lustig in diesen Debatten, wenn es darum geht, wie verhalten sich eigentlich Unternehmen zur AfD, wie verhält sich die Wirtschaft, dass ja im ersten Moment immer anklingt, naja, ihr habt ja eigentlich nicht so viel mit Politik zu tun. Wieso äußert ihr euch, wieso verhaltet ihr euch? Und dann so ein bisschen mitschwingt, naja, ihr wisst doch eigentlich, das ist auch wirtschaftlich schlecht. Um es da nochmal zu unterstreichen, also ich finde, man findet rechtspopulistische Parteien nicht schlecht, weil sie ein fragwürdiges bis dann auch schlechtes wirtschaftspolitisches Programm vertreten, sondern weil die Werte, die sie vertreten, mit nichts in unserer Gesellschaft, wie wir sie gerade haben, vereinbar sind. Und ich finde, das kann man als Unternehmen durchaus sagen, ohne dass es direkt ein irrsinnig politisches Statement ist, weil es geht eigentlich um diesen Minimalkonsens an Werten, den wir in unserer Gesellschaft in Europa, in den USA eigentlich vertreten wollen und müssen, der dann natürlich ganz viel, was darauf aufbaut, überhaupt erst ermöglicht. Also natürlich auch Wohlstand ermöglicht und so weiter und so fort. Aber dass man in diese Argumentation gar nicht mal zwingend reingehen muss, um zu sagen, das sind Werte, die sind nicht vereinbar mit der Art, wie wir gerade leben. Und da finde ich immer so ein bisschen, ja, man kann das wirtschaftliche Argument bringen, wenn man möchte, dass man sagt, ja, wahrscheinlich wären wir auch als Unternehmen weniger erfolgreich, aber es setzt ja sogar noch früher an. Es geht ja wirklich gerade um die absoluten Grundlagen unserer Gesellschaft, unseres Zusammenlebens. Und davon ist man als Unternehmen teil. Und wenn das nicht mehr gegeben ist, dieser Konsens nicht mehr gegeben ist, andere Werte zugrunde liegen, dann natürlich ändert sich alles, was darauf aufbaut. Insofern finde ich, das ist gar nicht mal ein parteipolitisches Statement, sondern quasi einfach so ein bisschen das Verteidigen eines Minimalkonsens fürs gesellschaftliche Zusammenleben am Ende.
Jetzt ist es ja so, wir veranstalten Ende April wieder unser jährliches 48 Forward Festival und wir haben rund um dieses Festival dieses Patrons of Democracy Programm gestartet, wo wir eben genau sagen, liebe Unternehmen, wir glauben, wir haben keine gute Debattenkultur mehr in diesem Land. Wir müssen es mal wieder hinbekommen, dass wir Leute auf eine Bühne setzen, die verschiedene Perspektiven mitbringen, die miteinander sprechen können, die miteinander diskutieren können, ohne immer in einen unsachlichen Streit zu verfallen, sondern einfach mal die verschiedenen Seiten auch mal miteinander reden zu lassen. Und wir sind auf ganz viele Unternehmen zugegangen und gehen immer noch auf ganz viele Unternehmen zu, um die dazu zu bewegen, eben Teil dieses Programms zu werden, um zu sagen, jeder gibt ein bisschen was dazu und wir machen dieses Ding gemeinsam größer. Ihr seid ja zum Glück mit an Bord und viele andere auch. Aber was ich ganz, ganz oft höre von Unternehmen in dem Kontext ist, ja, nee, also politische Statements machen wir nicht, da halten wir uns raus. Das ist nicht unser Thema, damit hat unser Geschäftsmodell nichts zu tun und so weiter und so fort. Und ich sage dann immer, naja, wie du gerade ja auch sagst, ein Statement für Demokratie hat ja noch lange nichts mit einem politischen Statement zu tun, sondern ist erstmal ein Statement für die Art und Weise, wie wir leben und wie wir auch unsere Wirtschaft aufgebaut haben. Was glaubst du denn, Thorsten, warum das so vielen Unternehmen noch so schwer fällt, da einfach mal zu sagen, hey, ich muss ja jetzt gar nicht mal sagen, die AfD ist scheiße, was sie ist, aber ich könnte ja mal sagen, diese Werte sind uns wichtig und die wollen wir verteidigen und wir stehen für Demokratie.
Ist ein guter Punkt übrigens. Es ist immer sinnvoller, darüber zu reden, was gut ist und was wir, warum uns Dinge gefallen, als dass ich mich an irgendeiner Gruppierung abarbeite. Das stärkt im Zweifel immer nur diese Gruppierung. Wir haben in Deutschland, und da kann ich es zumindest beurteilen, wird woanders wahrscheinlich nicht viel besser sein, aber in Deutschland ganz sicherlich, eine sehr seltsame Tradition, Politik als irgendwas Halbseidenes, bisschen Schmuddeliges, hat man lieber nicht so viel mit zu tun, einzuordnen. Wie kann das sein, dass ein Land, das ja stolz sein sollte nach seiner Geschichte und in seiner Geschichte, dass es nun nach 45 ihm gelungen ist, eine stabile europäische Demokratie zu werden, voller Freiheit, mit allen Problemen, die wir haben, aber hier kann jede sagen, was sie will, hier kann ich mich streiten, ohne dass ich Gefahr laufe, wie in Russland, dafür sofort aus dem Fernsehstudio geschleppt zu werden, wenn ich dein Schild hochhalte. Das passiert hier nicht. Und dieses Land gibt jeder und jedem mehr Möglichkeiten an Offenheit als jemals in unserer Geschichte vorher, in allen Epochen, an diesem Fleck, auf dem jetzt München ist, wenn ich beliebig lange in die Geschichte zurückgebe, nie hatten wir mehr als jetzt in dieser von vielen so gescholtenen Demokratie. Aber wenn ich als Politiker mal versuchte, in eine Schule zu gehen, kommt sofort, nein, wir sind ein politikfreier Raum. Weil natürlich eine drollige Verkennung davon ist, wie erkläre ich Schülerinnen und Schüler eigentlich, wie funktioniert denn eigentlich, also im Miteinander, es ist ja nicht einfach da, Demokratie, sondern Demokratie ist etwas, was wird, aber nicht, was der liebe Gott da auf die Erde gesetzt hat. Der liebe Gott hat wahrscheinlich eher ein autoritäres System auf die Erde gesetzt, weil ihm demokratische Dinge vor, jedenfalls zur Textfassung von den größeren Dokumenten, auf die unser Glaube zurückgreift, war Demokratie noch nicht wirklich fokussiert im Kopf. Das ist erst später geworden, weil wir es uns erkämpft haben als Bürgerinnen und Bürger. Und wenn du sagst, in der Schule wäre es doch gut, wenn du da mal hingehst, dann ist, Wahlkampfveranstaltungen sind dann nochmal eine, das ist ja ganz, ganz besonders schrecklich. Und man tut sich schon sehr schwer, wenn man sagt, so jetzt, also ein paar Tage vor einer Wahl, mache ich mal, und junge Leute sollen wählen gehen. Dann sagt ja, dann würden wir jetzt gerne mal da reinkommen. Ja, nee, es geht aber nur, wenn alle da sind, nur wenn das ganz, und keiner darf eine Sekunde mehr reden als der andere. Er sagt, ich könnte als Ministerpräsident aber mal kommen und erklären mal, was ich so mache. Und haben Sie keine Angst, da wird keiner von mir indoktriniert. Ah, nee, das wollen wir lieber nicht so gerne. Und das, ach, wissen Sie. Und das ist ein Gefühl, das viele aufgesogen haben, glaube ich, und das sich auch in vielen Unternehmung finde, das ist irgendetwas, ist nicht ganz koscher, und da halten wir uns lieber von fern, und da gibt es auch kein richtig und falsch. Also wenn ich Produkte verkaufen will und ich verkaufe viele Produkte, ja, dann bin ich besser, als wenn ich wenig Produkte verkaufe, und ich kann das sehr schön in eine Excel-Tabelle einordnen, aber ist eine liberale Politik besser oder ist christdemokratische, sozialdemokratische oder doch populistische, weiß man nicht so genau. Und da steht dann der Unternehmer, die Unternehmerin oft in einer gewissen Hilflosigkeit und sagt, nee, bevor ich mich schmutzig mache mit irgendeinem falschen Satz sage, dann kriege ich dann auch noch über mein Handy vielleicht einen Shitstorm hinterzuhören, dann verstecke ich mich. Nicht bemerkend, dass es in einer politischen Welt keine unpolitische Aussage gibt. Also auch diese Aussage ist blöderweise eine politische Aussage, nämlich über Politik. Und das, was wir erleben von Menschen, was Valentina vorhin gesagt hat, das ist so ein, dass die da oben, kommt exakt aus diesem Bild, in dem ich dich deutlich mache, dass die da oben welche von uns sind. Wir sind das, da sind keine oben. Die kommen nicht von irgendwo aus irgendeiner Geburtsmonarchie und werden da reingepflanzt, sondern das sind alles Menschen, die genau da waren, wo du jetzt bist und gesagt haben, ich investiere Zeit und Kraft und Leben in eine politische Aufgabe und ich übernehme Verantwortung auch für dich und dich und dich. Und ich bin aber du. Du könntest das exakt genauso machen wie ich. Jede und jeder in diesem Land, der das möchte, könnte in einigen Jahren Bundeskanzlerin, Bundeskanzler sein, Ministerpräsidentin, Ministerpräsident. Sie muss es nur wollen. So, da wir davon 16 Ministerpräsidenten haben, eine Bundeskanzlerin oder einen Bundeskanzler, kann das nicht jeder zur gleichen Zeit, aber für niemanden gibt es irgendeine Aufnahmehürde. Das versuchen sie mal am englischen Hof. Dass sie sagen, okay, jetzt würde ich aber gerne mal König werden. Wird schwieriger. Bei uns geht das oder ginge das. Trotzdem gibt es ein Bild, das ist irgendwie ganz weit weg. So, und das Bild produzieren wir in der Erziehung unserer Kinder, aber ganz zielgerichtet genauso. Indem wir das als etwas beschreiben, was fern von ihnen ist, die wir auch nicht reinlassen, weil die machen irgendwas Komisches dann. Und ja, dass diese Kinder dann irgendwann sagen, also A, ist das total öder, langweiliger Scheiß, interessiert uns nicht. B, sind das auch sehr seltsame Dudes, die da rumlaufen, mit denen wollen wir lieber nichts zu tun haben. Und C, funktioniert doch alles. Also wo soll ich mich denn jetzt hier noch engagieren? Ist doch alles so, dass das alles mühsamer Kram ist, dass das alles erkämpft werden muss, dass jede demokratische Errungenschaft, wenn ich mich nicht drum kümmere, dann schwimmt die immer automatisch in etwas Nichtdemokratisches. Weil dahinter wartet immer ein Auffangbecken von Nichtdemokratie und sagt, wenn ihr euch nicht mehr, so wie rudern. Also Demokratie ist auf dem Fluss und da, wo der Fluss herkommt, da ist Autokratie. Und da geht das immerhin zurück. Und das erklären wir, finde ich, ganz mangelhaft unseren Kindern. Kommt dann ja auch aus Politik, dass wir sagen, ja, wir müssen sie beschützen. Und dann mache ich schreibe ich Bildungsgesetze und dann sage ich, ja, der politische Einfluss muss aber ganz gering sein, weil die armen Kinder, und wenn du jetzt als Sozialdemokrat, dann musst du jetzt sofort auch ein Christdemokrat und dann auch ein Freidemokrat und eine AfD-Frau da irgendwie auftauchen. Nur dann sag ich, ja, aber es geht eher darum, dass sie Menschen kennenlernen. Und von mir aus könnt ihr die ja auch alle dahin bringen, aber dass sie immer alle gleichzeitig sein müssen. Und damit stehen wir uns wahnsinnig im Weg. Und das haben viele Unternehmerinnen und Unternehmer, die sind auch nicht alle 100, sondern die kommen ja auch aus genau diesen Bildungswelten, haben das dramatisch aufgesogen und versuchen sich jetzt quasi zu schützen, indem sie vor diesem der Schmuddelwelt einen Zaun ziehen. Ich hatte ja schon öfter auch mal das Vergnügen, die Seiten zu wechseln und erlebe in vielen, vielen Vorständen wirklich tiefe Ahnungslosigkeit über die Art und Weise, wie Politik funktioniert. Also rein technisch, welche Qualität Kompromisssuche in der Politik versus Entscheidungsstärke in einem Unternehmen hat. Entscheidungsstärke ist toll, Kompromisssuche ist irgendwie Zeichen von Schwäche. Und das Gegenteil ist der Fall. Also manchmal sind diese Entscheidungen leider dann falsch, weil nur einer sie hat treffen dürfen, der hat sich dann geirrt. Und oft sind Kompromisse in einer demokratischen Welt ein Zeichen unserer Stärke. Dass wir miteinander eben nicht die eine stärkste Meinung, die oft dann auch was mit Macht zu tun hatte, durchsetzen, sondern dass wir uns zusammenraufen müssen. Auch etwas, was uns verloren geht und was diskreditiert wird, quasi mittlerweile in jeder dritten Veröffentlichung, die man irgendwo liest, das ist ein Zeichen von Schwäche. Und damit können viele Unternehmungen und Menschen in Unternehmen nicht so richtig umgehen, das können sie nicht richtig dekodieren, sie haben sich damit nicht beschäftigt und ihr Versuch ist, sich dem zu entziehen und das ist ein großer, großer, großer Fehler.
Vielleicht da auch noch, also man hat ja lange, und den gesellschaftlichen Rechtsruck gibt es nicht erst seit gestern, also 2014 hatten wir Pegida, also das ist ja jetzt alles nichts, was irgendwie dieses Jahr mit den Wahlerfolgen oder Umfrageerfolgen der AfD passiert wäre. Man hat da aber ja lange von der Wirtschaft diese irrsinnige Zurückhaltung und da bin ich 100% Thorstens Meinung, dass man einfach sagen muss, in einer genuin politischen Welt gibt es kein unpolitisches Verhalten. Das heißt auch, als Wirtschaft sich nicht zu äußern, natürlich ist ein Statement. Andererseits hat man natürlich aber den Konflikt, dass die Wirtschaft mit Recht ein gewisses Maß an Neutralität trotzdem wahren muss und das eben aus Gründen dessen, was wir verteidigen wollen, wenn wir sagen, wir positionieren uns für die Demokratie. Also beispielsweise, wir haben in Deutschland das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, was ja unter anderem davor schützen soll, dass Mitarbeitende von Unternehmen aufgrund ihrer politischen Anschauung diskriminiert werden, dass sie nicht eingestellt werden und so weiter und so fort. Das heißt, das ist natürlich auch eine Gratwanderung, weil man eben nicht zu sehr oder eine politische Überpositionierung dann wieder Gefahr läuft, gegen etwas vorzugehen, wenn wir jetzt sagen, wir verteidigen Demokratie, liberale Grundwerte. Eine Überpositionierung wäre da sozusagen wieder gegenläufig. Man kann seinen Mitarbeitenden nicht sagen, was sie wählen sollen und was sie nicht wählen sollen. Aber es ist eben, und das ist wieder der Punkt, den ich eingangs betont habe, dieses für etwas sein. Wir sagen ja bei Philip Morris nicht, wir sind eben genau gegen die AfD, sondern wir sagen, wir sind für die Demokratie, wir sind für die Werte, die dieser Demokratie in Deutschland zugrunde liegen. Das schließt eben oder das macht diese Überpositionierung nicht. Und ich finde es schön, dass man merkt, dass immer mehr Unternehmen zu dem Schluss kommen, dass man sich da natürlich in diesem vermeintlich neutralen Rahmen einigermaßen positionieren kann. Umso weniger verstehe ich eben, dass man diese Möglichkeit der Positionierung nicht wahrnimmt, weil sie ist eigentlich genau in diesem Rahmen, dass man sagt, man wahrt die Neutralität, die man als Wirtschaft haben muss, wahrt man absolut. Gleichzeitig sagt man eben, dieser Minimalkonsens, diese Grundlage unserer Gesellschaft muss verteidigt werden, ohne dass wir parteipolitische Vorgaben machen.
Wenn wir vielleicht zum Abschluss nochmal ganz konkret auf das Beispiel Philip Morris, was dieses Engagement angeht, eingehen. Was genau macht ihr denn? Also was genau, unabhängig jetzt davon, dass ihr euch erstmal inhaltlich klar positioniert und sagt, okay, wir stehen für diese Werte, wie sieht das dann im Alltag aus an Aktivitäten, an Dingen, die ihr da auch macht in dem Bereich?
Also wir haben, wenn man zum Beispiel nach draußen guckt, haben wir uns entschieden, dass wir Geldmittel bereitstellen, um Initiativen zu unterstützen, die dezidiert politische sind, die in einer Zivilgesellschaft gerne mal übersehen werden und von dem wir glauben, dass eine Zivilgesellschaft sie braucht und die Unterstützung verdienen. Und wir haben zwei große Preise ausgelobt, Power of Democracy und Power of the Arts, wo wir Projekte, die sich anhand der Werte, die wir für richtig und wichtig halten, die Valentin eben angesprochen hat, also wie sollte eine Gesellschaft mit Fremdheit umgehen? Eben nicht ausgrenzend, sondern inklusiv. Wie sollten Menschen miteinander umgehen? Wie sollten Geschlechter miteinander umgehen? Wie sollten Menschen mit verschiedenen Fähigkeiten miteinander umgehen, die dort sich engagieren? Die können sich bei uns bewerben und da haben wir gerade in Zeiten, wo öffentliche Förderungen immer kleiner werden, schon ganz nennenswerte Summen, die wir bereit finden. Wir hatten jetzt letzte Woche gerade Power of the Arts und da haben wir vier wundervolle, aber so ganz unerwartete Kulturprojekte, die eben nicht, wir stellen uns eine schicke Statue irgendwie in die Eingangshalle, sondern da ging es zum Beispiel in ein Projekt, wie können gehörlose Musik wahrnehmen. Und da wird dran gearbeitet, Musik zu visualisieren und sie zugänglich zu machen. Also ein zutiefst inklusives Projekt, was nun ganz und gar nicht schmückend ist für irgendjemanden, sondern ein ganz konkretes Bedürfnis von Menschen anspricht. Und darüber haben Menschen sich Gedanken gemacht und ein großartiges kulturelles Ereignis geschaffen. So, die sind, haben wir ausgezeichnet mit 50.000 Euro, damit sie wieder ein Jahr arbeiten können. Da haben wir sie eben entschieden, gesagt, dass so wichtig Hochkultur in diesem Land ist, wir wollen gerade eher subversive, gerade eher politische, gerade eher wirklich gesellschaftlich urrelevante, also direkt am Kern von Problemen arbeitende Projekte unterstützen. Das macht jetzt auch nicht jedes Unternehmen oder nicht jeder gesellschaftliche Teilnehmer. Wir sind ein erfolgreiches Unternehmen, wir können das und da engagieren wir uns. Die Studie, da kann Valentini viel mehr zu erzählen, ist ein weiteres Beispiel. Das würde ich jetzt auch nicht zwangsläufig von Philip Morris erwarten. Und das sind so Sachen, die wir zum Beispiel nach draußen machen.
Genau, mit der Studie ist auch ganz schön, dass man das natürlich auch intern und extern verwerten kann. Und da ist, also wir diskutieren im Unternehmen, wir haben jetzt gerade wieder angesetzt, dass wir eben die Studienergebnisse auch in der Belegschaft anbieten, dass man sich die anhören kann, darüber diskutieren kann. Dann das natürlich nach außen trägt und das machen wir medial, das machen wir auch im Politischen. Und daran ist eben das Schöne, dass man alleine diesen Diskurs startet. Also wir haben mit den Ergebnissen im Aufhänger, dass wir sagen, okay, wir haben problematische Entwicklungen in Deutschland. Wo liegen denn die Ursachen? Was wären Handlungsempfehlungen, die man daraus ableiten kann? Und ich glaube, alleine zu zeigen, erstens, uns als Unternehmen interessiert das, das auch in der Belegschaft zu zeigen und dann eben nach außen zur Verfügung zu stellen und sagen, aber ja, let's discuss. Also wir haben unterschiedliche Ansätze, die Probleme zu lösen. Hier sind erstmal nur ein paar Anknüpfungspunkte oder Gedankenanstöße und wir können darüber, wie wir damit umgehen in der Gesellschaft, diskutieren. Also wirklich auch diesen diskursiven Raum irgendwie aufzumachen. Da würde ich sagen, das ist auch ein Statement, weil man ja quasi den Mitarbeitenden die Möglichkeit gibt zu sagen, eure Meinung ist gewollt, gehört, auch Dissens ist gewollt. Aber erstmal zu sagen, okay, wir einigen uns immerhin darauf, das ist problematisch, die Lösungswege sind unterschiedlich, aber lasst uns drüber diskutieren. Und das funktioniert mit der Studie sehr, sehr gut.
Ja, dann danke ich euch erstmal für euren Besuch hier, für das Gespräch und für euer Engagement. Und vielleicht nimmt sich ja der ein oder andere, die ein oder andere, die uns hier zuhören, ein Beispiel an dem Engagement und wird vielleicht selbst aktiv. Und in dem Sinn, vielen Dank euch.
Tut doch gar nicht weh.
Vielen Dank.
Thank you for listening. Did you enjoy the episode? Follow us on Spotify, Apple Podcasts, or wherever you prefer listening to your favorite podcast shows. Forward Thinkers is a 48 Forward podcast produced in the 48 Forward Studios in Munich.